weil ich glaube, dass wir alle was zu sagen haben. Wir haben alle Themen, die uns begeistern, Themen, die uns bewegen. Und um sozusagen nicht um die politische Brille aufzumachen, aber um noch einmal klar zu sagen, wir leben, glaube ich, gerade in einer Welt, in der Freude eine wichtige Währung ist oder sein kann für uns selber und auch Freude mit anderen zu teilen.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Heute mal wieder ein Remote-Gespräch. Und zwar mit einer, die Social Media ohne Zuckerguss denkt. Sarah Sonderbrink. Sarah ist Social Media Strategin und Beraterin für Personal Brands und Unternehmen. Sie steht für Authentizität statt Vanity-Metriken, bohrt in Workshops so lange nach, bis es knirscht und bringt dank Theatererfahrung ein feines Gespür für echte Emotionen mit. Auf der Bühne plädiert sie offen fürs digitale Scheitern. Nicht als Pose, sondern als Lernraum. Wir reden über Feed-Hygiene statt Clickbait, persönlich versus privat, Bullshit-Radar in der Krisenkommunikation, Spaß als Treibstoff und was ein krachendes Instagram-Live für sie nachhaltig an Learning gebracht hat als jede Lernkurve. Diese Folge ist ein Special anlässlich der OXD, der Online-Expert Days am 27. und 28. November in Salzburg. Mit dem Code Teddy25 sparst du 50 Euro auf jedes OMX- und SEOCOM-Ticket. Einmal mehr ein Remote-Interview. Die Sarah Sonderbrink ist heute bei mir zu Gast. Hallo, servus, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ein Spielchen, das ich ganz gern spüre am Anfang. Ehrlich gesagt, freut mich das.
Ehrlich gesagt, freut mich, dass ich morgen in den Flieger nach London steige und ein verlängertes Wochenende in meiner absoluten Lieblingsstadt verbringen werde.
Ehrlich gesagt, ärgert mich das.
Ehrlich gesagt, ärgert mich das, in meinem Berufskontext auf Social Media es Accounts gibt, die unseren Planeten, die das Zusammenleben auf diesem ganz schön schwierig machen. Das ärgert mich jedes Mal, wenn ich das in meiner Timeline sehe.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden.
Ehrlich gesagt, müsste dringend mal gesagt werden, dass Social Media nicht nur ein absoluter Traumjob ist, sondern einem manchmal auch ganz schön schwer fallen kann. Trotzdem habe ich das Glück, dass ich in einem Job arbeite, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Aber auch das gehört zur Wahrheit dazu, dass das nicht alles immer nur rosa, rote Wolken und Unicorns sind.
Sowas, wer hätte das gedacht? Welche Accounts sind denn das, die das Leben miteinander schwierig machen?
Ich glaube, einige Zuhörende und Zuschauende haben diesen Account vielleicht auch in ihrer Timeline. Vielleicht nicht zwingend abonniert, aber fliegt immer mal wieder dazwischen. Das ist der Account von dem Weißen Haus. Und wahnsinnig erschreckend, wie Kommunikation dort gestaltet wird, ehrlicherweise. Und ich sehe, das ist wie so ein, ja, man möchte fast versucht sein zu sagen, es ist wie so ein Autounfall. Ich gucke mir das an und denke, hä? Haben die nicht gemacht? Haben die nicht ernsthaft gemacht? Und doch, sie haben das gemacht und es ist eine, mit einer Selbstverständlichkeit wird es distribuiert, mit einer Selbstverständlichkeit wird es geteilt und kommentiert im Positiven. Glücklicherweise, wenn man manchmal, vielleicht sind ein paar da draußen, die das anhören heute, auch so, dass sie mal kurz in die Kommentarspalten reingehen, quasi mit so einer imaginären Popcornschale neben sich stehend und sich die Kommentare mal durchlesen. Und da bin ich dann tatsächlich froh, wenn ich Kommentare lese, die sagen auch gleich, wie ich es mir denke, what the actual fuck. Aber nichtsdestotrotz befindet sich dieser Content da live draußen sichtbar für Menschen zu konsumieren. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass es auch innerhalb von Social Media immer mal wieder sozusagen Konsumentinnen und UserInnen gibt, die nicht so gut differenzieren können, wo die Medienkompetenz vielleicht nicht so gut ausgeprägt oder trainiert ist, und die das für die gegebene Wahrheit hernehmen und sagen, das unterstütze ich, das finde ich gut. Und das finde ich wahnsinnig erschreckend, dass das so viel Raum und Platz bekommt, ehrlicherweise.
Ich meine, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich bin ehrlich gesagt kein Follower, ich schaue mir das auch jetzt nicht aktiv an, aber das, was jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, gerade so durch die Medien geistert ist, dass halt das Logo geändert wurde auf das Profilbild vom Donald Trump und halt jetzt der Donald Trump am Profil von Barack Obama auftaucht und solche Dinge. Ich tue mir mit solchen Dingen, natürlich, der stellt sich jetzt hin als Personal Brand, wenn wir jetzt irgendwie so in unserem Duktus bleiben und will natürlich maximale Sichtbarkeit haben. Jetzt kann man über die inhaltlichen Dinge treffend diskutieren, aber macht das nicht eigentlich geschickt?
Also von der Kommunikation her, natürlich, wenn man jetzt so sich anschaut, im Sinne von, wie kommuniziert jemand im Sinne von, Themen für die Zielgruppe so aufbereitet, dass die Zielgruppe sie versteht, in einer Tonalität, die für die Zielgruppe ansprechend ist, dann natürlich aus so einer rein handwerklichen Betrachtung des Ganzen würde man sagen, ja, also kann man fast sagen, gut gemacht so. Das stimmt in der Tat. Also die Tonalität passt. Die Themen passen, die Art und Weise, wie sie kommuniziert werden, passen zur Zielgruppe und damit sind die ja am Ende des Tages auch erfolgreich. Ein gewisser Prozentsatz auf diesen Accounts sind sicher vielleicht so Menschen wie meine Wenigkeit, die das einfach recherchieren und sich angucken und überlegen, okay, wenn diesen PolitikerInnen, wenn dem Weißen Haus das gelingt mit dem Handwerkszeug, das so herzubiegen und diesen Erfolg zu haben, dann muss es ja anderen auch gelingen. Das ist ja am Ende eine Handwerksfrage. Gleichzeitig kann man mir natürlich auch in dem Sinne vorwerfen, du gibst ja auch Reichweite, indem du das dir anschaust, indem du darüber sprichst und so weiter. Ja. Da kann ich natürlich mich auch nicht frei von machen, weil ich in dem Moment dazu beitrage, dass es weiter distribuiert, weil ich es konsumiere. Gleichzeitig möchte ich es konsumieren, damit ich weiß, in welche Richtung biegt es ab, wie nutzen sie Handwerk und wie kann ich dann das, was ich da sehe, möglicherweise an anderer Stelle einsetzen, um dann andere Menschen in die Position zu bringen, dass sie ein Gegengewicht dafür sein können, sozusagen. Aber du hast grundsätzlich recht, wenn man es nur aus so einer Personal Brand oder aus so einer Handwerksbrille betrachtet, dann machen die das, was sie da tun, leider gut. Sonst wären sie nicht so erfolgreich.
Das bringt ja jetzt automatisch auf, dass es halt nicht nur die Handwerksbrille gibt, sondern dass halt dann irgendwie so diese weicheren Faktoren daherkommen, die ja gut dahergeschwafelt werden können, wenn wir über Werte sprechen, über all die Dinge, die wir ja verkörpern wollen, wo halt dann immer die Frage ist, hinterlege ich diesen Werten auch Handlungen oder sind es halt irgendwie Schmuckwerk in einer LinkedIn-Slogan-Textausprägung. Und ich spüre ja bei dir ein bisschen durch, es ist halt mehr wie das Handwerk. Wie gehst du damit um? Und vielleicht gehen wir von der Politik ein bisschen weg, weil ich glaube, die meisten, die hier horchen, kommen aus unternehmerischen Zusammenhang. Jetzt haben wir halt natürlich das Thema, unternehmerisch wollen wir all die Dinge, Reichweite, Sichtbarkeit, das Ganze soll konvertieren und Leads und Produkte verkaufen und diesen ganzen Wust an Aufgaben, der daherkommt. Und dann gibt's halt dieses authentisch reden, Wertesystem und so weiter. Wie passt denn das zusammen und wie beobachtest das du, weil du stehst ja auch fürs Thema Authentizität.
Also für mich unterm Strich, wenn wir jetzt so ein bisschen im Unternehmerkontext und gerade auch so LinkedIn-Kommunikation etc. bleiben, da werden ja immer mal wieder, wird ja immer so ein bisschen Frustration und auch Unmut laut im Sinne von, das ist alles ein Einheitsbrei, das ist Clickbait, alle sozusagen tröten ins selbe Horn, so. Hey. Und wo bleibt da eigentlich die Authentizität, wo bleibt da Persönlichkeit etc.? Und ich kann da von sozusagen aus meiner sozusagen Medienrezeption erstmal nur sprechen. Und in meinem Feed landet erstmal grundsätzlich nur erstens, was hat Mehrwert für mich? Zweitens, wo spüre ich irgendwie eine persönliche Verbindung oder eine emotionale Verbindung zu jemandem? Und C, wo habe ich eine sozusagen inhaltliche Brücke, wo ich gegebenenfalls auch in einem Austausch was beitragen kann? Und genau das ist im Grunde genommen ja auch, wie Social Media und Community grundsätzlich angelegt ist oder funktionieren sollte. Oder auch, warum manche Personal Brands oder manche Unternehmen erfolgreicher sind als andere. Weil Menschen, wenn sie Unternehmen oder Accounts oder auch personenbezogenen Accounts folgen, machen eben genau diese Frage für sich auf. Also sie machen für sich die Frage auf, ja, was bringt's mir denn jetzt? So. Mhm. Und das kann für unterschiedliche Menschen ganz unterschiedlich aussehen oder ausfallen. Das kann für den einen ist es mehr Information, für den anderen ist es mehr Netzwerk, für den dritten ist es vielleicht aber auch mehr Unterhaltung oder so ein bisschen sich aufreiben wollen, in die Konversation, vielleicht auch mal in den Konflikt oder die Konfrontation gehen wollen. Deswegen sage ich immer, wenn dich dein Feed stört, so, also wenn du zu mir kommst und sagst so, boah, in meinem Feed, ey, da ist nur Clickbait drin, dann sage ich, naja, aber du hast ja deinen Feed so genährt. Also du triffst ja aktive Entscheidungen, dass der Algorithmus dir Dinge ausspielt, von denen der Algorithmus denkt, dass sie für dich relevant sind, basierend auf deinem Verhalten innerhalb der Plattform. Dementsprechend kann man natürlich sich in dem Moment wahnsinnig darüber aufregen, dass die Plattform so ist, wie sie ist. Aber sehr wahrscheinlich hast du häufiger genau diese Inhalte konsumiert, über die du dich jetzt ärgerst. Also in dem Sinne ein Appell an sozusagen die eigene Medienrezeption quasi zu überprüfen, was sind denn die Inhalte, mit denen ich mich eigentlich auseinandersetze. Kann ich rein auf diesen Clickbait? Klicke ich dann auf mehr Anzeigen, um mich dann darüber aufzuregen, dass ich wieder so einen Post gelesen habe? Ansonsten, wenn du es dir leichter machen willst, dann scroll die weg. Scroll die einfach weg. Und dann werden sie nach einer Zeit auch nicht mehr auftauchen. Stattdessen interagiere mit Inhalten, die dir wirklich Mehrwert bringen, die dir Freude bringen, mit denen du dich irgendwie verbunden fühlst. Dann werden auch die weiter auftauchen in deiner, in deinem Feed. Das ist mal so die Rezeptionsseite. Die eigene Kommunikationsseite bedeutet, ich persönlich, wir sind ja unter dem Motto ehrlich gesagt hier, also ehrlich gesagt finde ich, Kommunikation, Sichtbarkeit, LinkedIn, oder auch andere Plattformen, das darf doch auch Spaß machen. So. Weil wenn uns was Spaß macht und wenn uns was Freude bereitet, dann transportiert sich das ja auch. Und ich versuche, ehrlicherweise diesen Weg für mich so ein bisschen zu gehen. Natürlich gibt es immer so im Hinterkopf diese eine Stimme, die sagt, wäre das jetzt gut fürs Business? Welche Entscheidung müssten wir jetzt treffen, damit sie gut fürs Business ist? Wenn ich aber in dem Moment merke, oh, die Entscheidung wäre jetzt gut fürs Business, aber eigentlich habe ich Bock auf was anderes, dann mache ich was anderes. Weil ich glaube, dass es aus meiner Sicht, zumindest wenn mir Menschen gegenüberstehen, gibt es für mich nichts Schöneres, als wenn Menschen richtig Spaß an den Dingen haben, die sie tun. Wenn die so über Dinge sprechen, die ihnen Freude bereiten und dann leuchten die so. Und ich glaube, das transportiert sich immer. Egal, ob du jemandem gegenüberstehst, ob du mit jemandem in einem Call bist oder ob du von jemandem Content rezipierst. Deswegen, ich glaube, Authentizität hat für mich was damit zu tun, was macht dir Freude? Und das wäre so mein Ansatz für Rezeption natürlich, aber gleichzeitig auch Distribution für die eigenen Inhalte. Hör im Zweifelsfall drauf, was macht dir Spaß? So.
Jetzt habe ich so aus dem täglichen Arbeiten so das Gefühl, irgendwie haben wir mal gelernt, wie müssen wir uns präsentieren nach außen. Mhm. Und wenn ich geschäftlich bin, dann kommt irgendwie so mal aufrechter und man muss halt irgendwie wirken und so weiter. Und was ich so bei den Podcast-Aufnahmen, die ich mit Kunden mache, immer wieder merke, wenn die das allererste Mal vor diesem Mikro sitzen und glauben, sie müssen jetzt so sprechen, wie man es erwarten würde, damit das jetzt bestmöglich wirken kann, was in der Regel jetzt bei den allerersten Aufnahmen dazu führt, dass wir irgendwann sagen, okay, wir brechen das jetzt ab und reden nur mal über Tonalität. Und jetzt haben wir das halt irgendwie gelernt, wie wir da einmal sein müssen und gleichzeitig sagst jetzt du und ähnliche Sätze von mir auch schon mal gehört, sei wie es bist und mach das, wie du glaubst und sei authentisch und das sagt sich halt so leicht. Aber wie bringe ich das jetzt irgendwie hin? Ich habe jetzt nicht die eine Richtung, also ich für mich habe nicht das Rezept, das ich jetzt jemandem gebe und dann ist die Person authentisch. Das ist halt immer so ein Hintasten. Aber wie gehst du das an? Weil du hast ja auch mit Menschen zu tun oder Unternehmen zu tun, die sich klarerweise im besten Licht präsentieren wollen.
Wenn ich mit zum Beispiel Personal Brands arbeite, dann gehen wir da total in die Tiefe. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem arbeite und die Person möchte dann am Ende eine Personal Brand Strategie, wie es so schön heißt, ein Konzept, damit es irgendwie ein bisschen klarer und greifbarer wird für die Kommunikation, zum Beispiel auf LinkedIn, dann gehen wir da ganz schön arg in die Tiefe. Also es hat schon fast so therapeutische Ansätze, möchte man fast sagen. Natürlich alles mit einer gewissen Vorsicht und so weiter. Aber ich bohre schon so, dass ich wirklich gucke, wann sitzt die Person mir gegenüber und ist nicht diese Facette, die sie meint, sein zu müssen, sondern wann wird's vielleicht auch dreckig, wann wird's traurig, wann fängt's Leuchten an. Und das heißt, jeder, der so für sich selber im Rahmen seiner Personal Brand sich damit auseinandersetzt, kann ja mit eigenen Mitteln oder mit Hilfe, mit Support, da mal wirklich reinbohren. Also das sind Fragen wie, das ist ein bisschen softer erstmal, was kannst du eigentlich gut? So, was kannst du besser als andere? Da fängt schon das erste Mal so ein bisschen an zu knirschen im Getriebe, gerade bei Frauen, weil wir sind alle so ein bisschen so modest und so, nee, ich bin doch gar nicht besser als andere. So, nee, verdammte Scheiße, manche Sachen kannst du auch besser als andere. Und das dann einmal so rauszukitzeln aus ihnen, dass sie so den Mut auch zu haben, so, ja, ich kann das besser als andere. Und dann gleichzeitig auch zu feedbacken, ja, wie geil ist es denn? Wie geil ist es, dass du das kannst? Wie geil ist es, dass du das weißt? Und wie geil ist es gerade, dass du das gesagt hast? Und dann tasten wir uns ein bisschen weiter vor. Was ist deine Superpower? Was sagen andere über dich? Was ist das, was sie mit dir in Verbindung bringen, wenn sie über dich nachdenken oder wenn dein Name fällt? Und dann ist eine Sache total spannend, die ich immer ganz gerne mache, ist eben nicht nur zu fragen, was ist so ein Skill oder so ein Hard Fact oder so, sondern was ist das Gefühl, was du bei anderen auslöst? Und dann kann man nämlich da auch noch mal tiefer reinbohren. Weil ein Gefühl haben wir meistens zu Menschen, wenn wir ihnen begegnen. Auch wenn es nur kurze Begegnungen sind, wissen wir ja meistens, was für ein Gefühl wir bekommen, was entsteht so im Raum. Und das kann dann nochmal wieder ein guter Indikator sein für, wie wirke ich eigentlich auf andere, resoniert das mit mir oder auch nicht. Und das kann dann manchmal knirschen, das kann manchmal überraschend sein, aber es bringt einen auf jeden Fall weiter dahin zu verstehen, wo fängt mein Spaß an, wo fängt meine Freude an, wo bin ich eigentlich authentisch. Und da eine ganz, also eine persönliche Anekdote von mir, ich habe mal eine Speaker Masterclass gemacht und dann hat jemand zu mir gesagt, so in der Wirkung, ach, du wirkst total süß. Und ich erstmal so, Digga, was? Süß? Ich bin vieles, aber ich bin sicher nicht süß. Und das hat geknirscht. Das habe ich richtig gemerkt, wie das so geknirscht hat. Ich bin grundsätzlich ein sehr freundlicher, netter Mensch, so. In meinem privaten Umfeld, sozusagen fällt immer das Wort so kleiner Sonnenschein so ein bisschen. Aber bin ich jetzt süß? Das hat richtig geknirscht. Und damit musste ich mich erstmal so ein bisschen auseinandersetzen. Weil natürlich will ich, will ich Badass sein oder ich will eine taffe Unternehmerin sein. Ich will richtig, richtig hart die Dinge durchpushen und erfolgreich sein. Wie geht denn da bitte jetzt süß rein? Und das dann irgendwie auch mal so ein bisschen für sich in Zusammenhang bringen. Was bedeutet es eigentlich, dass eine Facette scheinbar meiner Außenwirkung etwas ist, was ich im Inneren vielleicht gar nicht sein möchte? Aber warum möchte ich das eigentlich nicht sein? Warum kann ich nicht freundlich sein, süß vielleicht auch und gleichzeitig eine taffe Businessfrau? Was ist da so mein Spielfeld, um dann authentisch zu sein? Und ich freue mich immer, wenn es bei mir oder anderen knirscht im Getriebe, wenn es irgendwie piekst, weil dann weiß ich, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt haben wir was gefunden, an dem wir uns ein bisschen aufarbeiten können, sozusagen.
Das, also auch diese Feedbacks und diese vermeintlichen Rückschläge, wobei ja süß für wen anderen mit ganz anderen Filtern belegt sein kann, wie es bei dir ist und das vielleicht sogar dasselbe meint, was du wünschst, aber das ist halt drum sind wir in der Kommunikation und wir werden halt nicht das eine Richtige schaffen. Also das eine richtige Rezept haben, das dann eh alle anspricht. Das macht halt auch letztendlich unseren Job dann spannend.
Ja.
Wenn wir jetzt diese Geschichten rausholen und du bist da, ich habe ja einen Coaching-Hintergrund auch und du hast jetzt ganz viele Dinge angesprochen, die auch bei mir recht ähnlich sind und so dieses Thema spüren und wie soll sich denn jetzt irgendwie was anfühlen. Ich glaube, da sollte man generell ein bisschen mehr darüber nachdenken bei unseren Content. Aber jetzt gibt es halt auch die andere Seite. Wir fürchten uns halt dann auch, dass wir was falsch machen können. Zu viel Privates. Der Unterschied zwischen persönlich und privat ist einer, den ich relativ oft diskutiere, weil es meiner Meinung nach tatsächlich ein Unterschied ist. Aber wie gehe ich jetzt in diesem ganzen Ehrlichkeits-, Wahrhaftigkeits-, Authentizitätsthema an, dass ich halt dann nicht irgendwie Peinlichkeiten, vermeintliche Peinlichkeiten da draußen bringe unter diesem Deckmantel, ich bin jetzt authentisch.
Mhm. Genau, dieses Spannungsfeld zwischen privat und persönlich, das ist auch immer wieder was ich mit Personal Brands bespreche oder auch in so Workshops immer mal wieder positioniere. Und mein Beispiel dazu ist immer, du kannst total gut erzählen, dass du gerne laufen gehst, dass du gerne joggen gehst. Und du kannst auch von deinen Struggles sprechen, die du beim Joggen hast. Was jetzt eine private Information wäre, du gehst immer dann joggen, wenn du dich gerade so richtig mit deinem Partner oder deiner Partnerin gefetzt hast, weil es bei euch zu Hause richtig der Haussegen schief hängt und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen die Maßgabe, auf die sie sich dann so ein bisschen einpendeln dürfen. Gleichzeitig ist auch da, bin ich ein großer Freund davon, wir sammeln ja Erfahrungen am laufenden Band so. Und dann in diesem Sinne einmal zu gucken, was heißt denn dann für mich eigentlich, da bin ich jetzt gescheitert oder da war was peinlich. Ich sage immer scherzhaft, weil ich habe ganz viel Theater gespielt früher und wenn man auf der Theaterbühne steht, dann muss man ja diverse Sachen machen. Und ganz viele Dinge habe ich schon auf Bühnen gemacht. Und deswegen sage ich immer scherzhaft, ich habe kein Schamgefühl. So ist, weil ich einfach schon wirklich viele Dinge gemacht habe, wo ich mir am Anfang der Proben dachte so, oh Gott, ich kann das nicht. Ich kann das nicht tun auf einer Bühne vor Menschen. Und dann machst du es trotzdem und es ist irgendwie okay. Und es dient im Zweifel der Kunst, so in dem Kontext zumindest. Deswegen sage ich, ich habe irgendwie relativ wenig Schamgefühl. Ich habe ein Verständnis von Gerechtigkeit. Ich habe ein Verständnis von, was sind meine politischen Werte, was sind meine generellen Werte und Haltung in dieser Welt. Aber ich habe nicht so ein Gefühl von Scham und Scheitern im Sinne von, ach Gott, jetzt habe ich was ganz Schlimmes gemacht oder getan, das kann ich nie wieder redigieren sozusagen. Es sei denn, es verletzt andere und es bringt andere in Bedrängnis. Das ist ein ganz anderes Thema, wenn es das tut. So in der Kommunikation andere Menschen zu verletzen, das ist natürlich was, das ist Scheitern in dem Sinne, weil dann bist du deiner selbst und anderen nicht gerecht geworden. Aber ansonsten hast du was Privates erzählt und dann fühlt sich's an, und das ist jetzt vielleicht schon irgendwie peinlich, weiß ich nicht. da würde ich dann mal gucken, woher kommt eigentlich diese Scham, weil ich glaube, wir sind generell da sehr schnell da dran, sozusagen etwas als schambehaftet zu empfinden, was es eigentlich vielleicht gar nicht ist. Ich kenne es aus dem Social-Media-Kontext, da ist die größte Scham immer dann, wenn es keine Interaktion bringt. So, dann ist so die Sache so, oh Gott, ich habe meinen Job nicht richtig gemacht, es hat keine Likes gegeben und keine Kommentare, ich muss einen Job kündigen und direkt auswandern, weil ich kann diesen Beruf nicht, so. Und da sage ich halt, naja, guck mal, jetzt hast du was probiert, das hat nicht geklappt, das ist ein Learning, dann machen wir weiter damit, oder? Also deswegen so dieses, die Frage nach, wann ist etwas peinlich, ist, glaube ich, etwas wahnsinnig Individuelles. Und auch da ist oft eine große Diskrepanz zwischen Innenwahrnehmung und Außenwahrnehmung, ehrlicherweise aus meiner Sicht. Deswegen sage ich einfach ganz gerne, trau dich, probier Dinge aus, achte in deiner Kommunikation darauf, dass du andere nicht verletzt, andere nicht schadest. Das ist natürlich schon wichtig. Aber ansonsten mach dich frei von Scham und Scheitern. Ich bin in meiner Karriere schon des Öfteren mal gescheitert und ich stehe immer noch hier und ich darf jetzt sogar mit dir einen Podcast aufnehmen, obwohl ich schon gescheitert bin. So.
Alles erreicht. ich nehme jetzt in meiner Bubble, und das ist jetzt nicht mit Zahlen, Statistiken, Balkendiagrammen hinterlegt, so ein bisschen wahr, dass wir in Social Media offener auch mit Krisen umgehen. Dass man es auch sagen kann, es ist was daneben gegangen, vielleicht auch die eine oder andere mentale Herausforderung, auf die man hinweist. Und ich sehe aber auch, und auch das ist jetzt natürlich dann mein Fütter, dass ich manchen Leuten kaufe ich es nicht ab. Sondern habe eher so das Gefühl, okay, ich brauche jetzt auch meine Tränendrüsengeschichte, weil es sieht bei den anderen funktioniert. Das schadet natürlich denen, die wirklich ehrlich sind. Auf der anderen Seite, wer bin ich, dass ich entscheide, ob die Geschichte jetzt richtig ist oder nicht, aber man hat halt Gefühl dazu. Das ist extrem schwierig aus meiner Sicht auch zu bewerten, aber am Ende bleibt ja bei mir als Rezipient da irgendwie ein Gefühl über, das halt wieder auf diese Marke zurückfällt. Wie gehst du um mit solchen, weil das ist Königsklasse aus meiner Sicht, solche Dinge dann irgendwie zu umreißen, und wie kann man mit solchen Dingen sinnvoll umgehen, wenn man bereit ist, halt dann und dann sagen wir im Persönlichen, persönliche Dinge als Personal Brand von sich zu geben.
Ja, also da ist ganz spannend, weil da muss man, glaube ich, an der Stelle nochmal Personal Brand und quasi Unternehmen unterscheiden. Ja. Für Personal Brands ist das natürlich etwas leichter und natürlicher, weil es einfach personenbezogene Kommunikation natürlich ist. Bei Unternehmen ist das natürlich schwieriger. Bei Unternehmen kommt es ja meistens zu so Kommunikation, die, sagen wir mal, sehr emotional ist gegebenenfalls. Das ist ja meistens im Rahmen von Krisenkommunikation. Unternehmen hat was verbockt, CEO stellt sich vor die Kamera, ist sichtlich ergriffen und sagt, wir haben was falsch gemacht. So. Da ist es aus meiner Sicht ist immer die Entscheidung, also die entscheidende Maßgabe, Emotionen müssen authentisch sein. Also es funktioniert nicht anders, weil sonst kommt genau das bei dir an, wenn da jetzt sich so ein CEO, männlich, weiblich, völlig divers, völlig wurscht, sich da hinstellt, er, sie, etc., they, them, sich da hinstellt und du siehst, wie sehr die Person jetzt gerade versucht, diese Emotion rüberzubringen, das sehen wir. Das sehen wir auf dem Bild, das sehen wir auf der Kamera. Ich habe gerade schon erzählt, dass ich früher Theater gespielt habe, nicht professionell übrigens, Laientheater, aber mit einer professionellen Regie und in einem professionellen Haus. Das heißt, ich habe schon relativ viel mitbekommen, so von den Profis auch, was ganz schön ist. Und ich habe vor kurzem auch, weil mich das einfach privat und persönlich total interessiert, mich mal vor die Kamera gestellt mit einer Casterin. Und das war eine ganz extrem spannende Erfahrung. Du spielst die Szene, Kamera ist voll auf dich gerichtet und die Übung ist, es sitzen andere Schauspielende im Plenum und die Übung ist, du darfst erst weitermachen in der Szene, wenn das Plenum schnipst, weil es eine Emotion, eine echte Emotion auf dem Bildschirm von dir gesehen hat. Mhm. Und dann stehst du da und natürlich ist, wenn du schauspielst, hast du natürlich so deine Techniken etc., aber die haben ja CEOs meistens nicht, weil sie logischerweise keine ausgebildeten Schauspielenden sind, sondern weil sie CEOs sind und ein Business führen, ein Unternehmen leiten. Und es ist völlig egal, wie so deine Range da ist. Du siehst am Ende, wenn eine Emotion authentisch ist oder nicht. Und da war für mich so ganz spannend, wann klatscht das Plenum? Wann gelingt es mir, diese Emotion glaubhaft in der Szene mit sozusagen Kamera auf mich gerichtet darzustellen? Und sie haben immer dann geklatscht, wenn ich sie wirklich richtig gespürt habe, wenn ich sie wirklich richtig persönlich für mich in jeder Phase meines Körpers gespürt habe. Und das gilt für Kommunikation gleichermaßen, wenn wir versuchen, Emotionen einfach nur darzustellen, dann kommen die nicht an. Und deswegen ist in der Kommunikation für Unternehmen, die sich beispielsweise in der Krise befinden, wichtig, dass sie natürlich nicht nur sagen, dass sie bedrückt sind, sondern die spüren das wirklich. Das hat dann in dem Fall was mit Haltung zu tun, mit emotionalem Erleben etc. Und Gleiches gilt auch für Personal Brands. Wir Menschen haben tatsächlich einen recht guten Bullshit-Radar und wenn der halt ausschlägt, dann kannst du halt vergessen. Das heißt, wenn ich mit Emotionen in die Kommunikation gehen will, egal in welchem Kontext, ob Personal Brand, ob Unternehmen, ob sozusagen reguläre Kommunikation oder Krisenkommunikation, brauche ich die tatsächlich das Gespür und Gefühl von dieser Emotion, die ich sozusagen in die Kommunikation bringen will, die muss in mir drin sein. Ich kann die nicht erzwingen, weil die Wirkung wird sich nicht einstellen, wenn ich sie erzwinge.
Da durchzuckt es mir jetzt einfach gerade. Wir haben es nicht abgesprochen, aber wenn ich die Brüder B aus K erwähne, dann wirst du wahrscheinlich wissen, um wen es geht. Ich mag es jetzt auch bewusst nicht aussprechen, nachdem die Herrschaften ja sehr klagfreudig sind. Das ist jetzt aus meiner Sicht das exakte Gegenteil. Und ich will jetzt gar nicht auf diesen konkreten Anbieter hinbashen, aber es gibt ja genug dieser Figuren, die da draußen unterwegs sind und mit Statussymbol und einer gewissen Großkotzigkeit unterwegs sind. Und offensichtlich, zumindest das, was ich sehe, funktioniert's. Also das Geschäft läuft gut. Wie gehen wir jetzt damit um? Weil mir ist es ehrlich gesagt ein Dorn im Auge. Es emotionalisiert mich. Ich habe überall auf Blockieren gedrückt, wo ich draufdrücken kann und trotzdem habe ich ständig Werbeanzeigen bei mir im Feed. Das ist jetzt das Gegenteil von all dem, was wir bis jetzt besprochen haben. Und trotzdem geht's. Warum? Und warum können wir das nicht einfach auch dran?
Nee, voll. Ich glaube, das ist dasselbe, warum funktionieren Statussymbole überall auf der Welt? Warum funktioniert die Zurschaustellung von Macht, Status, Reichtum etc.? Funktioniert ja in anderen Kontexten auch. Warum kaufen sich Menschen teure Markenklamotten, die nachweisbar nicht die gleiche oder nicht eine höhere Qualität haben, sondern du zahlst ja im Grunde genommen für das Logo? Die Logik dahinter ist immer die gleiche. Das ist, ich bin auf der Suche nach einem Abgrenzungsmerkmal. Ich bin auf der Suche nach etwas, womit ich einen möglicherweise auf meiner Seite wahrgenommenen Mangel irgendwie füllen kann. Warum ist so Kommunikation attraktiv? Wenn ich zum Beispiel für mich in der Wahrnehmung bin, ich möchte zum Beispiel, jetzt mal ganz platt gesagt, möchte reich sein. So, dann ist die Frage, wie komme ich da hin? Naja, vielleicht bin ich dann rezeptiv. Also wenn in meinem Mindset ist, ich will richtig viel Kohle haben, dann ist natürlich bin ich natürlich rezeptiver für Content, der mir verspricht, ich kann, also entweder explizit oder implizit, ich kann reich sein, ich kann viel Kohle haben. Deswegen funktionieren natürlich diese Coaches, die dir versprechen, du machst jetzt dieses 10-Wochen-Programm und danach machst du keine Ahnung wie vielstellige Umsätze, funktionieren so gut, weil sie einen wahrgenommenen Mangel in der Zielgruppe ansprechen, die dann sagen, geilo, 10 Wochen, ich mach's, danach rollt der Rubel aber richtig. So, und das heißt, auch da gilt tatsächlich wieder, dafür gibt es eine Zielgruppe, weil sie sozusagen, weil das bei ihnen gerade im Relevant Set ist, weil das gerade für sie der relevanteste Faktor ist, worauf sie aufspringen. Und das kann uns jetzt ärgern, weil wir so sagen, so, aber Diggi, wir wissen, dass nicht so ist. So, also wir machen den Job seit 15 Jahren und da muss man halt einfach echt ranklotzen. Und Erfahrung, also kannst du jetzt natürlich ein 10-Wochen-Programm machen, aber da wirst du trotzdem nicht die Erfahrung haben, die ich habe. So. Und auch da, wir sind ja in einem ganz ehrlichen Podcast hier miteinander. Es gibt einen Anteil in mir, der sich auch ärgert darüber, weil ob das jetzt ein Wertesystem ist oder ein Glaubenssatz, wie auch immer, ist, ich muss erst eine Doktorarbeit über irgendwas geschrieben haben, bevor ich mich auch nur ansatzweise Expertin für irgendwas nennen kann. So. Und dann denke ich mir so, boah, wie krass eigentlich, dass die Leute irgendwie sich so hinstellen und die haben einen Kurs gemacht und jetzt sagen sie, sie sind die Experten. Und dann verkaufen die das und dann verdienen die damit auch noch Geld. Wie krass eigentlich. Mhm. Und das wurmt mich, aber das wurmt mich in dem Sinne, ich bin da ja sozusagen nicht, weil ich mir denke, was für eine Scheißperson, die das macht, sondern das wurmt mich in dem Sinne, auf einer tiefer liegenden Ebene wurmt es mich für mich selber, dass ich nicht mutiger bin, mich rauszustellen und zu sagen, Digga, guck mal, wie geil ich bin. Oder ich habe das, den Job, mach den seit 15 Jahren und ich kann dir richtig was dazu erzählen. Also deswegen, ich glaube, immer wenn einen Dinge wurmen, das geht mir genauso in vielen Kontexten, dann gucke ich immer bei mir rein und denke mir, warum wurmt mich das jetzt eigentlich? Was ist sozusagen der Trigger auf meiner Seite, der bei mir gerade einen Mangel darstellt, sozusagen? Und dann ärgere ich mich da kurz. Ich gebe mir dann auch immer kurz Permission, mich 5 Minuten zu ärgern. Dann kann ich mich 5 Minuten ärgern. Dann gucke ich rein, was das für mich bedeutet. Und dann treffe ich oft auch die bewusste Entscheidung, diesen Content nicht mehr zu rezipieren, sondern mich dann Vollgas darauf zu konzentrieren, wie kann ich dann das, was ich bei anderen sehe, wie kann ich das für mich adaptieren und in meine Welt und in meine Sichtbarkeit bringen. Ich habe ein wunderbares Zitat mal gelesen. Ich glaube, das war die Magdalena Roge, eine großartige Frau, die gesagt hat, Neid ist eigentlich eine tolle Sache, weil Neid zeigt uns, was wir eigentlich wollen, aber uns selber vielleicht noch nicht ermöglichen, nicht gönnen, nicht zulassen, wie auch immer. Und dasselbe gilt halt für Neid / Ärger / es wurmt mich, dass die Person das gerade macht. Das zeigt mir dann immer, wo will ich eigentlich hin und wo gebe ich mir das noch nicht, was ich eigentlich vielleicht möchte. Genau, und weil verhindern werden wir das nicht, dass diese Kommunikation stattfindet. Weil diese Menschen gibt's und es gibt ihre Zielgruppen. Das heißt, die werden weiter da sein.
Schmerzliche Erkenntnis und ein Satz aus meiner Coaching-Ausbildung, wo Widerstand ist, ist Wahrheit. Und letztendlich unterstreichst du das genau mit dem, was du gerade gesagt hast. Jetzt sind wir ja beide keine blutigen Anfänger in unseren Themen. Und ich kenne das so bei mir aus dem Arbeiten heraus, dass ich halt, man hat so immer wieder Themen da liegen, die natürlich bei den Kunden und bei den Projekten irgendwie schon vorreifen und wo Gedanken da sind und wo man sich dann ab und zu wünschen würde, wieso stößt nicht dazu einmal eine Frage oder warum willst du nicht das Thema? Was sind denn so die blinden Flecken, die du immer wieder wahrnimmst, was da denkst, geh bitte, das, euer Fokus ist ein Nebenschauplatz. Nennt doch einmal diese Brocken in Angriff.
Also so in der gesamten Social-Media-Kommunikation, vor allen Dingen, wir haben viel über Personal Brands jetzt gesprochen, auch so auf Unternehmensseite für Unternehmensmarken. Ganz oft wird so fokussiert auf, wie viele Fans und Follower habe ich. Da kriege ich, also da schwillt mir schon hier wieder die Halsschlagader so ein bisschen an. Weil das einfach, also Fans und Follower, das ist einfach nur so dieses typische Ding, ich will mit einem Porsche statt mit einem Fiat 500 vorfahren, so in der Wahrnehmung von so Unternehmensleitenden. So im Sinne von, Also der Wettbewerb hat jetzt aber schon 150.000. Wieso haben wir nur noch 99 oder erst 99.000? Irgendwas machen wir falsch. Und dann guckst du dir den Wettbewerb an und dann siehst du, die haben irgendwie zwar meinetwegen 150.000 Follower, aber irgendwie 3 Likes und einen Kommentar darunter. Und die Anzahl von Fans und Followern sagt überhaupt gar nichts darüber aus, wie erfolgreich dein Content ist. Das ist eine Vanity-Metric. Sie sagt nichts über deine Distributionsqualität aus, sie sagt nichts über deine Reichweite aus, sie sagt nichts darüber aus, wie eng ist die Community an dein Unternehmen gebunden. Gibt es überhaupt eine Community, die du geschaffen hast oder nicht, die sich aktiv beteiligt, die deinen Content liked, kommentiert, teilt, abspeichert etc.? Also das ist so eine typische Situation, wo ich immer wieder feststelle, dass auch Social Media ManagerInnen dann natürlich denen rauchen die Köpfe, weil sie einfach auch jedes Mal wieder in diese Meetings reinrennen mit den Vorgesetzten und mit direkten Vorgesetzten kann man das dann schon immer ganz gut navigieren, aber alles, was dann darüber hinauskommt, dann ist es die Geschäftsführung oder der Vorstand oder wie auch immer, dass dann immer wieder auf dieser Metrik gepocht wird, weil da irgendwie noch nicht genug Betroffenheit dafür geschaffen ist, dass das keine gute Metrik ist. So, das ist das eine. Und das andere, was einfach ein Riesenthema ist, sind Ressourcen. Also Social Media wird ja immer noch als was wahrgenommen, was man so mal eben mit der halben Arschbacke nebenbei macht und so nach dem Motto, du machst jetzt irgendwie so einen Post mit einer Katze und ein bisschen Text dazu. Also wie lang kann das bitteschön dauern? Aber was dahinter steht im Sinne von, was ist die Strategie, über welche Themen spreche ich in diesem Monat, wie zahlt es auf meine Botschaften ein, was habe ich für Aktivierungsmaßnahmen für meine Community, welche Themen aus der Community nehme ich auf, woher bekomme ich mein Bildmaterial, ist das Stock, ist das selber geshootet, ist das Employee geshootet, ist das User-Generated Content, kommt das von InfluencerInnen und dann bis hin zu, wie schreibe ich eigentlich die Copy, also habe ich eine gute Hook? Habe ich einen guten Bodytext? Habe ich einen guten Call to Action? Habe ich SEO-Keywords mit integriert, weil Social SEO jetzt ein Riesending ist? Also es ist ja ein viel, viel größeres Arbeitsfeld, als die meisten das so von außen wahrnehmen. Weil die Rezeption von Content geht schnell, die Produktion von Content hingegen nicht so. Mhm. Und da habe ich immer, als ich noch so in selbst festangestellt war, da habe ich immer so liebevoll zu meinen Vorgesetzten gesagt, wenn sie mal wieder gefragt haben, sag mal, ist Social Media eigentlich wirklich ein Vollzeitjob? Könnten die nicht noch ein bisschen PR auf der Seite mitmachen? Habe ich dann immer liebevoll gesagt, naja, weißt du, du kannst gerne eine Woche als Praktikant in meinem Team arbeiten, dann können wir noch mal sprechen, ob Social Media wirklich ein Vollzeitjob ist oder nicht. Genau, das sind so die größten Themen, auch so Aufregerthemen, wenn man als Social Media Managerin in einem Unternehmen angestellt ist.
Worüber man jetzt, ich meine, du hast das eh vorher auch immer wieder gesagt, auch du hast unglaublicherweise schon mal einen Fehler gemacht. kannst was erzählen? Gibt es so ein Fuck-up, das irgendwie hängen geblieben ist, das sich dann im Nachhinein hoffentlich als was herausgestellt hat, das dir weitergebracht hat?
Ich habe tatsächlich neulich eine Keynote dazu gehalten, zu digital, also ein Plädoyer für digitales Scheitern. Habe da mal aufgeräumt mit diesem Vorurteil, dass Scheitern nicht was total Großartiges ist. Scheitern ist fantastisch. Und es macht ganz viel mit Teams und es macht ganz viel mit ihrem Selbstverständnis, ihrer Selbstwirksamkeit, wenn man Scheitern erlaubt, jetzt mal im blöden Sinne ausgedrückt, sondern wenn man Scheitern auch einen Raum gibt und es als Lernen sozusagen Feld entsprechend sieht. Es gibt 3 große Momente, in denen ich in meiner Karriere schon gescheitert bin. Ich will die einen verraten. Für die anderen beiden müssen die Leute dann meine Keynote buchen, natürlich. Ein großes Scheitern war eine Situation, Grüße gehen raus an meine lieben Kollegen bei L'Osteria. Und zwar haben wir uns den Arsch weggearbeitet für ein Live, für ein Instagram Live. Und wir haben da wochenlang investiert, ich und mein Team, wir haben auch Geld investiert. Und wir haben mit unserem, also wir hatten, wir ist, in Verbindung mit L'Osteria steht ein wunderbarer Musiker, der heißt Armando Quattrone. Und es war im Rahmen einer Sommerkampagne, die hieß so Italienischer Sommer. Und ein Format da drin war Flirten mit Armando. Also ist Armando als seines Zeichens Italiener. Ich glaube, er hat mir mal verraten, er kommt aus Kalabrien. Und dass er als Italiener so ein bisschen zeigt, na, wie macht man das eigentlich mit den Ladies? Hatten dann den ganzen Sommer über Formate mit ihm, Sequenzen, Videos, Reels etc. Und der Höhepunkt war ein Abschlusskonzert mit Armando Quattrone in einer L'Osteria in München. Und der Weg dorthin war sozusagen vorher noch ein Instagram Live zusammen mit einer Influencerin, Vivian Darmbeck. Die ist heute auch sehr erfolgreich, indem sie ganz viel Coaching macht rund um Instagram-Kommunikation. Damals war sie noch so eine klassische Influencerin im herkömmlichen Sinne, wie man so will. Und sie war die Moderatorin, hat eben mit Armando nochmal ein Interview geführt. Wir haben in diesem LinkedIn Live auch eine Vespa verlost. Also schon auch ziemlich cool, so eine Vespa zu verlosen. Und wir haben natürlich mit all unserem Konzept versucht, das war damals ein Riesenhype, Joko und Klaas haben so eine Live-Schaltung gemacht, die sind immer ans Telefon gegangen und haben Fragen beantwortet. Ich erinnere nicht mehr genau, für welches Unternehmen das war, aber das war ein Riesenhype, weil die waren wirklich, sie sind ja sehr unterhaltsam und auch charmant.
Ja, ja.
Und haben dann, wir haben uns natürlich eingebildet, es wird genau der gleiche Erfolg. Was wir unterschätzt haben, ist, dass Armando und Vivian ganz charmant haben sie da durchgeführt, aber haben natürlich nicht die Reichweite von Joko und Klaas. Das heißt, das war schon mal so der erste Fehler. Und hatten haben aber unser Bestes gegeben, waren gespannt wie die Flitzebogen, sind in dieses Live reingegangen, eine Stunde in der L'Osteria, in der, ich glaube, Elisabethstraße, zwei Kamerateams hatten wir dabei, schön immer umschneiden, die Verlosung von der Vespa, dafür hatten wir noch einen Sponsor drin, wir haben die beiden als Moderatoren drin gehabt und dann geht das Ding live, ja. Und dann waren da erstmal so zwei Leute, dann waren da irgendwann fünf. Dann haben wir so nachgeguckt, wer die sind. Dann haben wir festgestellt, sind alles unsere Kollegen aus dem Head Office. Und in Summe waren da, glaube ich, dann irgendwann 15 oder 20 Leute. Und von denen waren 95% unsere KollegInnen und sonst niemand. Und ich, in dem Moment sind mein Team und ich, wir sind vor Scham im Erdboden versunken. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, wir haben so viel Geld ausgegeben, wir haben so viel in Werbemittel investiert. Was haben wir falsch gemacht? Wieso hat das nicht funktioniert? Keiner wollte die Vespa haben, das musst du ja auch mal reinziehen. Das Gewinnspiel hat nicht gezogen, keiner wollte die Vespa haben, weil der Gewinn zu groß war, dass die Leute dachten, das kann ich eh nicht gewinnen, brauche ja gar nicht teilnehmen. Und es war natürlich auch niemand in dem Live drin. So. Und dann hab ich aus lauter Panik und Scham, weil ich dachte, oh Gott, jetzt verliere ich gleich meinen Job. Ich habe richtig Kohle verbraten, Ressourcen verbrannt mit meinem Team. Habe ich erstmal im Nachgang das als Video abgespeichert und erstmal schön Werbebudget aufs Video draufgelegt und dann nur die Zahlen an die Geschäftsführung reportet. Grüße gehen raus an dieser Stelle an die Geschäftsführung und habe dann so getan, als wäre es ein Riesenerfolg gewesen. War es aber nicht. Also das Live war absolut grottig. Also wir haben einfach mehrere Kapitalfehler in dem Fall gemacht. Wer macht denn im Sommer, im Hochsommer, ein Instagram Live an einem Freitag um 15 Uhr? Ja, das hätte man sich auch mal vorher überlegen können. Und das war geschuldet, es ging nicht anders. Zu dem Zeitpunkt war die Kampagne zu Ende. Dann war da kurz nahe danach war das Live-Konzert von Armando, was vorher in dem Instagram Live noch promotet werden sollte, etc. Also Planung fehlerhaft, Gewinnspiel zu groß, wir haben zu wenig die Community integriert. Das war ja der Witz, warum die Leute überhaupt Bock auf diese Joko und Klaas-Nummer hatten, weil die konnten anrufen und wurden live ins Studio durchgestellt. Das haben wir also versaubeutelt. Wir haben, Amando und Vivian haben das ganz herzig gemacht und die waren auch toll, aber wir hätten da jemanden mit mehr Reichweite, Celebrity-Status gebraucht. Wir hätten keine zwei Kamerateams gebraucht, also ein Kamerateam hätte voll ausgereicht. Mhm. Wir hätten, also da hätten wir logischerweise einfach Kosten und Zeit gespart. Gewinnspiel, ein anderes Gewinnspiel, was sich näher an der Lebensrealität unserer Zielgruppe befindet, wäre großartig gewesen. Also kein nicht, du gewinnst jetzt eine Vespa, wo du vielleicht gar nicht weißt, was sollst du damit machen? Sollst du die fahren? Wo stellst du die hin? Hast keine Garage? Keine Ahnung. Sondern dann lieber irgendwie ein Restaurantbesuch wird gesponsert, Pizza umsonst, mhm. wie auch immer. Also das auf ein bisschen kleinerer Flamme kochen. Genau, und dann sind wir auch mit völlig überzogenen Erwartungen an dieses Live rangegangen, weil wir dachten, da werden tausende Leute zuschauen, haben sie natürlich, wie wir heute wissen, nicht. Genau, aber das hat jetzt so in der Retrospektive, würde ich sagen, war ein super Learning, passt schon, aber in dem Moment habe ich mich wirklich gefühlt, dass ich wäre auf ganzer Linie gescheitert. Ich kann meinen Job nicht. Da haben jetzt 20 Leute zugeschaut, von denen 95% unsere eigenen KollegInnen waren. Wie peinlich. Ja.
Ich muss das ganz ehrlich sagen, es beruhigt, dass auch anderen schon einmal was passiert ist. Und wie man sieht, du sitzt da, du bist hoch erfolgreich. Also es ist eine Geschichte, die man Gott sei Dank erzählen kann mittlerweile. Ja. Ich glaube, damals bist du nicht so offensiv damit umgegangen wie jetzt. Aber damit wir jetzt nicht schließen mit einem Fuck-up. Wir haben einen breiten Themenfokus uns jetzt durchgeschaut. Gute Reise durch verschiedenste Themen. Aber was soll denn überbleiben von diesem Podcast, von dieser Podcast-Episode? Was war da wichtig, wenn so ein Ding überbleiben soll? Was wäre das?
Genau, ich freue mich einfach, wenn Menschen Freude und Spaß an Social Media Kommunikation haben. Ich habe da einen riesen Spaß dran und ich freue mich, wenn Menschen den Spaß daran entdecken, weil ich glaube, dass wir alle was zu sagen haben. Wir haben alle Themen, die uns begeistern, Themen, die uns bewegen und um sozusagen, nicht um die politische Brille aufzumachen, aber um noch einmal klar zu sagen, wir leben, glaube ich, gerade in einer Welt, in der Freude eine wichtige Währung ist oder sein kann, mhm. für uns selber und auch Freude mit anderen zu teilen. Und ich glaube, dass Social Media dafür ein wichtiger Kanal sein kann oder ein guter Kanal sein kann. Und deswegen ist das mein Appell an alle da draußen, zu gucken, was ihnen Freude bereitet und egal ob in der Social-Media-Kommunikation oder bei der nächsten Mittagspause mit den KollegInnen oder an der Kaffeemaschine, einfach mal den Business-Talk ganz kurz zur Seite zu schieben und über was zu sprechen, was richtig, richtig Spaß macht und richtig, richtig Freude macht, weil das ist ein tolles Gefühl, was sich transportiert und davon brauchen wir, glaube ich, gerade mehr in dieser Welt. Deswegen traut euch raus mit euren Themen, habt Spaß daran. Scheitern ist ein wundervoller Ort, um über sich und andere zu lernen. Und overall bringt eure Themen und eure Freude in die Welt, weil da werden sie gebraucht.
Wer sie jetzt die Sarah zur Seite stellen möchte, Kontaktdaten zu dir finden Sie dann natürlich in den Shownotes, wo dann alles Weitere irgendwie zu dir zu finden sein wird. Wir sehen uns tatsächlich dann persönlich auf der OMX. Es freut mich, nachdem ja letztes Jahr unser Treffen aufgrund meiner gesundheitlichen Ausstattung nicht stattgefunden hat, aber wir haben es dieses Jahr zumindest schon mal zum Podcast geschafft und das Live-Treffen auf der OMX steht dann sowieso noch an.
Ich freue mich drauf.
Vielen herzlichen Dank für deine tiefen Einblicke und bis bald.
Bis dann, ciao.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.